physikalische Soiree Nummer 254. Wir nähern uns dieser 2 hoch, glaube ich, 8 ist es, 56 Computerzahl. Mit Riesenschritten und wir sind im Bereich des feuchten und kühlen, nebeligen und manchmal auch zu trockenen oder trockenen. Wir sind im Paludarium und genau genommen an der Grenze zwischen Wasser und Erde. Und ich bin jetzt zu Gast bei Ingeborg Lang. Ja, wie sagen wir es denn eigentlich richtig? Wo? An der Biology Building, im Biology Building in Wien.
Genau, ja, hallo. Ich freue mich wirklich sehr über dieses Interview. Ich bin Biologin, habe Pflanzenwissenschaften studiert und wir sind hier im Department für funktionelle und evolutionäre Ökologie an der Universität Wien im University of Vienna Biology Building, UBB.
Und es ist wirklich alles oder ziemlich alles Englisch?
Ja, eigentlich ja. Also wir lehren im Bachelor noch auf Deutsch, aber dann alle Masterprogramme, fast alle Masterprogramme sind Englisch. Und dadurch, dass in den Arbeitsgruppen auch alle Leute so international sind, ist eigentlich die Sprache Englisch, ja.
Dein Fachgebiet ist die strukturelle Botanik?
Ja, nicht ganz Botanik, eher Ökologie und Zellbiologie. Mhm. Also ich arbeite mit Pflanzenzellen und ich schaue mir an, das interessiert mich eben sehr, wie eine Zelle in ihrer Form verändert wird, wenn sie sehr feucht hat oder eben normal nass ist und sich wohlfühlt, weil Pflanzen brauchen ja Wasser, und wie das ist, wenn sie dann austrocknen. Oder wenn sie Trockenstress haben, weil da gibt es innerhalb der Zelle und der Struktur der Zelle und dann auch eines ganzen Blattes zum Beispiel natürlich große physikalische Restriktionen, Veränderungen, wenn das eben sich ausdehnt, weil es feucht ist oder zusammenschrumpft, wenn es trocken ist.
Pflanzenzellen?
Ja, eigentlich Pflanzenzellen.
Und Moose liegt auf deinem Kurs?
Genau, Moose sind deswegen so toll, weil die Moose sind einerseits sehr klein und haben aber eine sehr einfache Struktur dadurch. Sie sind auch in der Evolution am Beginn der Samenpflanzen, also vor den Samenpflanzen eigentlich noch. Und fürs Mikroskopieren sind sie ideal, weil die meisten von den Laubmoosen haben so kleine Blättchen, die nur eine Zellschicht sind. Da muss man etwas zerschneiden oder so. Man braucht das nur runterzupfen von so einem Stämmchen, legt es unter das Mikroskop und kann schon sehr schön einzelne Zellen dann sehen.
Das heißt, die handwerkliche Komponente des Tiefhineinsehens mit Mikroskopen ist auch deine Expertise.
Ja, genau.
Wie sehe ich richtig? Ich habe mir gerade eine Lupe gekauft mit 10-facher Vergrößerung zum Ausklappen. Ist eine unfassbare Welt, die da aufgeht.
Ja.
Man sieht völlig neue Dinge.
Ja, ja. Das ist etwas, was die Leute, also wenn wir so auf Exkursionen gehen zum Beispiel, dann haben alle immer so eine Lupe um den Hals gehängt, damit man eben bei Blüten auch und so die kleinen Details anschauen kann oder bei Blättchen, Härchen oder solche Dinge sind dann oft zum Sehen.
Und man sieht da wirklich viel.
Ja.
Also das ist schon
plötzlich Pollen oder solche Sachen. Sachen sieht man dann plötzlich, ja.
Ich habe gerade ein Buch gelesen von einer Moosforscherin, einer Native American, die eine völlig andere Sicht hat auf Moose, wie sie sie beschreibt, wie sie sie wahrnimmt, wie sie mit ihnen lebt eigentlich dort, wo sie sie findet, aber eben auch diese biologische Komponente dazu, und das ist sehr schön zu lesen. Mhm. Also die Moose, und sie beschreibt an einer Stelle, wie ein sehr, sehr reicher Mensch gerne einen Moosgarten hätte und sie als Konsulentin bittet, eine Transplantation durchzuführen von einem Waldgebiet mit Steinen, einem Bach hin in seinen Garten. Sie sagt, das geht gar nicht. Hm. Und das ist das, was ich auch wahrnehme bei Moosen, wie sehr hier diese Lebensräume abgestimmt sind auf einzelne Arten. Hm. Ein bisschen mehr zur Sonne, ein bisschen mehr zum Bach, ein bisschen mehr ans Licht, ein bisschen mehr in Schatten.
Ja, ja.
Gibt's für alles eine eigene Art.
Ja. Genau. Also die Moose sind, es gibt unglaublich viele Arten und wirklich tolle Spezialisten. Mhm. Und ich meine, das kennt man von sich selbst, vielleicht auch von einer Terrasse oder von einem Garten, wo eben die sich dann so ganz spezielle Lebensräume aussuchen. Mhm. Dach zum Beispiel oder eben genau zwischen den Fliesen. Und das ist etwas, was mich auch in der Forschung fasziniert. Die können einfach austrocknen oder in dieser ganz starken Sonne zum Beispiel auf einer Terrasse sein. Und wenn es wieder feucht wird, dann sind sie aber auch sofort wieder grün. Und da ja, interessiert mich das von der Struktur, was da passiert auf Zellebene, aber natürlich auch von der Physiologie her, weil das bewirkt ja auch den ganzen Metabolismus, der runtergefahren werden muss und wieder raufgefahren werden kann oder soll halt dann. Und von wegen verschiedene Habitate. Also da gibt es eben Spezialisten, die tatsächlich auch so Pionierpflanzen sind auf offenen Stellen, wenn irgendwo gegraben wurde oder so. Aber auch welche, die ganz metalltolerant sind, die auf ehemaligen Halden vorkommen, die wirklich sehr, sehr stark eben Kontamination aushalten. Und da werden die Moose ja auch verwendet als Biomonitore für eben Metallkontamination und andere Umwelt, meist aus menschlicher Sicht schädliche Substanzen und Einträge. Und da sind die Moose halt eben auch toll, weil dadurch, dass sie so einfach sind von ihrer Struktur, nehmen sie eigentlich auch aus der Atmosphäre, wenn es regnet oder wenn es feucht ist, ihre Nährstoffe über den ganzen Pflanzenkörper auf, aber auch Schadstoffe, die sie quasi linear ansammeln. Und dann kann man das sehr gut nachher messen oder testen, wie viel Metall zum Beispiel sie aufgenommen haben.
Und bauen sie die ein irgendwie nutzbar oder ist es denen einfach egal?
Ja, eben. Also sie bauen sie schon ein. Wir sind da jetzt also gerade auch in der Forschung da dran, ein bisschen zu analysieren, wo ganz genau die eingelagert werden. Das ist oft an der Detektionsgrenze von unseren Möglichkeiten. Da braucht man dann so Teilchenbeschleuniger wie Synchrotrons, wo man dann so detailliert auflösen kann, wo genau welches Metall sitzt. Und es zeigt sich schon, dass die Zellwand eine Speichermöglichkeit darstellt, damit schädliche Metalle nicht ganz ins Zellinnere hineinkommen. Also es gibt welche, die sind essentiell in minimalen Mengen, aber andere sind schädlich sowieso und in höheren Dosen sind sie sowieso dann schädlich. Aber es gibt eben solche Spezialisten, die halten das aus. Und wir sind auch gerade dran zu testen, in welchen Kombinationen die besonders schädlich sind. Und ja, die meisten Studien nehmen immer nur ein Metall in verschiedenen Konzentrationen, aber wir in der Umwelt ist das halt nicht so. In der Umwelt.
Gibt es immer alles.
Gibt's immer alles gemeinsam. Vermischt. Trockenheit dann meistens auch noch gleich dazu. Oder starke Sonneneinstrahlung. Weil eben die höheren Pflanzen oder Samenpflanzen dann, für die ist es dann oft zu giftig auf Metallstandorten. Dann können nur noch solche Moose oder Flechten vorkommen. Aber die bilden dann oft die bereiten den Boden vor und die Samen von solchen Pflanzen können dann in diesen Moosen sich verfangen und dann dort keimen, dann wird dort auch Wasser mehr gespeichert und dann entwickelt sich doch oft auch eine Pflanzendecke, vielleicht auch eine dünnere, aber immerhin eine von, aber dann auch meistens wieder Pflanzenspezialisten, auch Samenpflanzenspezialisten, die, wenn man bei Metallstandorten bleibt, halt dann dort auch spezifisch sind. Und das sind dann oft solche Zeigerpflanzen, also die Einheimischen, die kennen das dann schon, die wissen dann, wenn da diese Pflanze wächst, dann tritt da irgendwie eine Erzader an die Oberfläche. Mhm. Oder es ist eine alte Halde. Wir haben ja bei uns in den Alpen viele alte Stollen und so Bergbau.
Ja, man merkt es auch ganz banal, wenn man in der Stadt spazieren geht und man schaut auf Moose, man sieht sie dann wirklich an Stellen, die, und zwar es wird einem was erzählt. Stimmt. Von der, ja, die Flechten ja wahrscheinlich auch, also rein diese Geschichte mit der Höhe der Flechten an der Hauswand ist die Durchschnittshöhe der Hunde, die an die Hauswand pinkeln und so. Also ja, das heißt, Moose fällt auch dir als erstes ein, wenn wir über Paludarien sprechen, und das wäre ja so der Anlass auch, warum ich zu dir komme, weil ich gerade eine Sendung mache über diese gestalteten Wasserlandschaften. Aquarium, das kennen wir, und Terrarium kennen wir wahrscheinlich auch. Bei mir war es immer nur Aquarium, wenn nie Terrarium. Aber was mich besonders fasziniert, ist jetzt wirklich diese beiden kombiniert und vor allem auch diese Grenze. Mhm. Und wenn ich Biodiversität irgendwie kennengelernt habe, dass immer an Grenzen Biodiversität spannend wird. Warum ist ein großes Feld industrieller Ackerbau schlecht eigentlich? Gut für die Landwirtschaft, Effizienz, aber schlecht für die Biodiversität, weil es keine Ränder gibt. Und die Ränder zwischen trocken und nass ist eben das Paludarium. Da plätschert ein Bachlauf in einer Landschaft und das ist eben, dass man es im Zimmer hat, also im Haus hat. Mhm. Ich verstehe noch nicht ganz dieses Künstliche. Ich meine, es ist einfach praktisch. Ich kann mich auch an einen Bachlauf setzen und zuschauen, wenn er mir nur erreichbar ist, aber ist er in der Stadt halt nicht. Und deswegen habe ich es jetzt am Couchtisch ein dreieckiges Loch ausgeschnitten und so dreieckigen, also einen, wie sagt man, einen Quaderwürfel aus Glas reingestellt und jetzt sitzen wir vor wuchernden Pflanzen und plätschernden Wasserfällen. Brennnessel wachsen raus, weil ich eben nur so heimische Dinge eingesetzt habe und irgendwie ist auch eine Schnecke mitgekommen, eine Posthornschnecke. Mhm. Und das Moos eben aus verschiedenen Gegenden wächst jetzt mittlerweile stabil dort, wo es kann. Mhm. Also ein Wasservernebler ist drinnen. Der einfach diese ständige kühle Feuchte herstellt. Und wenn man dann eben nachfragt, gibt's Menschen, die das wirklich machen und die haben ein hohes Praxiswissen. Die wissen, wie man fleischfressende Pflanzen richtig pflegt und so. Aber dieser Schritt zum Wissenschaftlichen, eben zur Zellbiologie, den wäre eben, deswegen habe ich dich kontaktiert und du hast offenbar gewusst, wovon ich rede.
Ja, genau. Also das ist schon sehr spannend. Eben Moose sind in der Evolution dann die ersten Pflanzen, die tatsächlich quasi den Schritt von Algen an Land gemacht haben und die tatsächlich dann eben auch begonnen haben, das Land zu besiedeln.
Und wir reden da noch, es ging ja darum, einmal diese einzelligen Lebewesen oder eben botanischen Zellen, pflanzlichen Zellen, dann Braunalgen, glaube ich, die hätte es einfach irgendwie in Reihe und in Schichten kombinieren, immer noch die eine Zelle. Und irgendwann einmal gibt es verschiedene Zelltypen.
Mhm, genau. Und da, also die beginnen dann also quasi zu spezialisieren sich. Also dann ist es nicht mehr nur noch eine Einzelzelle, sondern dann gibt es einen Zellverband, wo unterschiedliche, wie eine Arbeitsteilung dann auch beginnt. Also manche Zellen bilden dann eine Art Verankerung oder irgendeine Art Wurzel oder sowas in diese Richtung und die anderen beginnen ja sich mehr zu strecken und ja, die Arbeitsteilung ist irgendwie dann so der erste Schritt. Und danach jetzt bei den Moosen halt, dass die an Land wachsen. Sie brauchen es aber noch sehr feucht, weil sie haben alle keine echten Wurzeln eigentlich. Sie nehmen die Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft und deswegen sind auch diese Paludarien, wenn man dort Moose drinnen haben möchte, muss es dann schon feucht sein. Insgesamt wachsen sie sehr langsam, aber eben sie brauchen dann, um tatsächlich für sexuelle Fortpflanzung, brauchen sie dann schon noch Wasser. Das haben sie quasi noch nicht ablegen können. Erst
Wasser, das um sie herumschwimmt.
Wasser, das um sie herumschwimmt, genau, weil da werden dann so Spermien gebildet und damit diese Spermien dann Eizellen befruchten können, das sind sehr einfache Organe eigentlich, die diese Moose bilden, da müssen diese Spermien noch auf einem dünnen Wasserfilm irgendwie dann zu diesen Eizellen schwimmen.
Aber sie leben auch ganz gut ohne sexuelle Fortpflanzung. Wenn ich die zerschneide zum Beispiel in kleine Stücke, wächst dort wieder an diesen vielen kleinen Stücken das neue Moos.
Genau, also da sind sie sehr, sehr einfach zu vermehren. Und das verwenden wir in der Forschung auch so, dass wir sie einfach ohne sexuelle Fortpflanzung einfach nur kleine Stückchen immer wieder auf eine neue Platte pflanzen. Und dann wachsen die auch in Paludarien und überall eigentlich ganz einfach nochmal weiter. Ja, genau. Das ist schon eine sehr gute Sache auch, weil man dadurch schnell, sie wachsen langsam, aber man kann dann halt einfach dieses Moosmaterial recht leicht verpflanzen und gerade so in Paludarien könnte ich mir gut vorstellen, probiert man es mal in der einen Ecke, probiert man es mal in der anderen Ecke und je nachdem, wo sich es wohlfühlt, wird es dann ja eh wachsen.
Mhm. Und das merke ich ganz deutlich und ist wirklich schön zum Beobachten. Ja. Und am frischen Grün sieht man es dann auch, dass es aktiv ist. Ich meine, und wenn es dann braun irgendwo wird, dann nicht.
Ja, das kann dann entweder sein, dass es dann dort zu trocken wird, an dieser Stelle zum Beispiel. Mhm. Aber es gibt natürlich auch unterschiedliche Wuchsformen von Moosen. Und wenn man sich so einen richtigen Moospolster vorstellt, dann wachsen da die Moosstämmchen meistens auch nur an der äußeren Oberfläche und nach unten zu sterben diese Stämmchen ab, bilden dann aber trotzdem noch sehr viel Feuchtigkeitsspeicher. Mhm. Also da ist es dann natürlicherweise auch so, dass sie braun werden weiter unten. Mhm. Aber da braucht man dann meistens eher eine Lupe, weil ja, so mit freiem Auge sieht man, okay, das ist jetzt schön und grün und dann heißt das auch, das wächst gut.
Ich habe irgendwie als Nicht-Biologe mehr, ich bin mehr der Physiker, so den Verdacht, in der Biologie geht es ja eigentlich nicht so ganz drum um Fell und Haare und vielleicht ob eine und von mir aus, ja gut, wird schon Blätter gehen in der Botanik, aber es geht irgendwie so um die Systeme, also so, wenn es ein Lebewesen schafft, irgendwie einen Puffer zu nutzen oder zu haben an Wasser, dass das eben in diesem Moospolster länger bleibt, wie wenn es nur regnet, dann hat man schon gewonnen eigentlich. Mhm. Also dieses Leben, nicht nur mit dem, was man kriegt, Sonneneinstrahlung, Wasser, Schwall, von mir das Luft, weiß ich jetzt nicht, sondern es sich zu bewahren. Und warum gibt es denn ADP, ATP, also dass man irgendwie die Energie der Sonne halt irgendwie auch für längere Zeit an unterschiedlichen Orten zur Verfügung hat. Mhm. Das war jetzt ein zu großer Sprung, glaube ich, zum ADP, ATP. aber ich meine, wenn die Sonne jetzt scheint und es wird finster und dann ist mein Leben zu Ende, ist halt nur nicht wirklich lustig.
Genau. Also ich meine, ja, das ist schon, ich meine, Pflanzen einfach aufgrund von diesem Prozess der Photosynthese können eben das Sonnenlicht nützen und dann brauchen sie auch Wasser und Kohlenstoffdioxid aus der Luft und über diesen Prozess können eben sie dieses Wasser spalten und dann ja, entsteht Sauerstoff, aber das Wichtigere ist, dass sie über diese Wasserspaltung so viel Energie in Form von diesem ATP gewinnen, dass sie damit dann dieses CO2 aus der Luft, diesen Kohlenstoff, das C, in Zucker umwandeln können. Und diese Zucker, die werden dann halt gespeichert und wie in auch der Atmung dann verbraucht und aufgebaut in Zellsubstanz oder Pflanzensubstanz. Und eben diese Speicherung von ja, der Energie des Sonnenlichts in Form von und eben dem CO2 in Form von Zuckern und diesem ATP, ja, das ist natürlich ein genialer Schritt, um das haltbar zu machen irgendwie, weil die Zucker werden dann nachher in Stärke umgewandelt und als Stärke sind sie nicht mehr osmotisch aktiv, dann sind sie wie in Erd und dann lassen sie sich perfekt speichern.
Gebunden und
gebunden und als riesige Moleküle eigentlich, genau, in Form von so Stärkekörnern. Und dann werden sie halt in Wurzeln und in Samen überall gespeichert als Nährstoffdepot. Und da kann man das dann als Pflanze immer wieder mal, wenn es notwendig ist, verwenden. Und so ist dann auch diese Stärke letztendlich auch unsere ganze Nahrungsgrundlage, also in alles Getreide, also Samen enthält sehr viel Stärke, aber auch Kartoffeln, Mais, ja, Reis, alles das sind Samen oder Wurzeln, letztendlich Knollen oder so, in denen diese Stärke gespeichert ist. Und das ist halt auch für uns eine Nahrungsgrundlage dann.
Da steigen dann die Tiere ein, die dann darauf aufbauen.
Ja, genau, genau. Ja, genau. Und die Pflanze braucht es natürlich aber eben auch. Ja? Die verwendet das halt dann für Wachstum und auch im Winter eben gibt es verschiedene Strategien, wie diese Stärke gespeichert und eingelagert wird, sei es eben in Wurzeln, wenn es dann im nächsten Jahr wieder austreibt oder in Form von Samen, wo das dann sehr trocken wird auch wieder, damit es nicht friert. Frieren ist immer schlecht für Pflanzenzellen, für Zellen insgesamt. Und dann ja, kann es wieder verwendet werden, wird es langsam wieder abgebaut und als Zucker oder ATP dann veratmet eigentlich, ja.
Und der Kampf ums Licht, wenn es mir gelingt, als Pflanze ein bisschen höher zu werden als die anderen, dann kriege ich den Schatten nicht so drauf.
Richtig, richtig. Aber auch da gibt es natürlich Spezialisten, die dafür ausgerichtet sind, dass sie eben besonders viel Licht aushalten. Moose eher jetzt brauchen nicht so viel Licht, also ja, oft besiedeln sie solche ganz stark sonneneingestrahlten Stellen eigentlich deswegen, weil es dort keine andere Pflanze schafft, weil es oft zu heiß ist, zu viel Sonneneinstrahlung und dann in Kombination auch oft zu trocken. Mhm. Aber jetzt Moose bilden auch viel so Unterwuchs im Regenwald zum Beispiel oder so, oder sind an so Baumstämmen, Blattachseln, wo es eben wenig Licht normalerweise gibt. Ja. Also ja, man kennt sie auch aus dem Wald, Moose, ja, die brauchen jetzt nicht wahnsinnig viel Licht.
Ja, ich finde auch, Moose haben im Gegensatz zu den Nesseln gerade bei Kindern auch einen guten Ruf. Ja, das sind weich und flauschig. Wenn man barfuß geht, ja, ist es einfach angenehmer auf Moos wie auf Steinen,
genau,
und so weiter.
Genau, ja.
Sympathisch,
also,
ja.
Genau, also ich finde Moos auch sehr sympathisch. Das kann ich nicht bestreiten. Ja,
ja, ja. Das heißt vieles eigentlich. Das heißt sehr, sehr vieles. In der Evolution wird ja nicht geplant nach einem Ziel, sondern alles andere, was das nicht hatte, ist halt nicht da, weil das nicht dazu gepasst hat. Das, was sich gut bewährt, ja, ist das, was man…
Ja, und da finde ich sie wieder immer recht interessant, wie vielfältig da eigentlich dann diese verschiedenen Ausprägungen auch, mhm, sind. Ja. Und es wurde halt so wahnsinnig vieles ausprobiert in dieser Evolution und, mhm, die verschiedenen Arten… Die Vielfalt und die Moose, selbst in den Moosen, ich meine, wenn man das Pflanzenreich insgesamt anschaut, aber schon allein, wenn man nur die Gruppe der Moose anschaut, da irgendwie gibt es nichts, was es nicht gibt. Mhm. Also es gibt ja größere Blättchen, kleinere Blättchen, gezähnte Blättchen, lange Stiele, kleine Blättchen, welche, die nur doch nur wieder oder nur im Wasser leben oder im Wasser und am Land leben können, also tatsächlich auch unter Wasser. Es gibt eben viele, die sich an Land entlang schlängeln und mehr am Boden bleiben, manche mehr, die so Pölsterchen bilden. Also ja, es ist super vielfältig.
Sagt diese Geschichte mit Unterwasser, Überwasser, das habe ich jetzt auch schon mehrfach erfahren in der Szene der Menschen, die sich mit Paludarien beschäftigen oder auch mit Aquarien. Es gibt Pflanzen, es gibt Wasserpflanzen, die sind vollständig unter Wasser und die können auch über Wasser sein und umgekehrt. Hm. Wie und warum ist…
Naja… Unter Wasser haben halt fast alle Pflanzen eigentlich ein bisschen das Problem, dass sie ja dieses CO2 für die Photosynthese brauchen. Ja, das CO2 ist in der Luft, es ist ja, also Luft besteht ja zu fast 80% aus Stickstoff und zu ein bisschen über 20% aus Sauerstoff. Und dann bleibt nur ganz wenig Prozent übrig für hauptsächlich Argon und Edelgase. Und dieses CO2 ist ja nur in geringster Menge eigentlich, mhm, da. Jetzt ist aber dieses CO2 für diesen Prozess der Photosynthese essentiell.
Nämlich essentiell, nicht nur essentiell, ein bisschen fein, sondern, nein, darauf baut die ganze Geschichte auf.
Genau, weil das eben aus diesem CO2 kommt der Zucker und der Nährstoff. Ja, also ohne CO2 können die Pflanzen nicht die Photosynthese betreiben.
Mhm. Ja. An der Stelle nur eine Frage, mit Stickstoff hat sich keiner was getraut?
Oh ja, es gibt auch die Möglichkeit, zum Beispiel bei so… Black Smokers, also wo Vulkane unter Wasser im Meer, die verwenden Stickstoff zum Binden.
Die Zellen, also Archaeen,
ja,
oder
das sind Bakterien. Im Wesentlichen. Mhm. Genau, genau.
Ah, das, also geht schon,
also es
was,
gibt
aber
schon
nicht wirklich.
Spezialisten, die auch was anderes ausprobiert haben. Für die Pflanzen, für Photosynthese braucht es diesen grünen Farbstoff, mhm, und CO2.
Und auch nicht irgendwelche Wurzelknöllchenbakterien, die Stickstoff binden können?
Ja, das tun sie auch. Manche Pflanzen haben da diese Symbiose mit den Stickstoffbindern, aber das hilft den Pflanzen jetzt, um eher Stickstoff einzulagern, was für Aminosäuren notwendig ist.
Braucht man schon, aber nicht jetzt praktisch für die Energie,
aber für die Photosynthese, genau,
brauchen sie CO2. Mhm. Faszinierend.
Und jetzt unter Wasser halt brauchen diese Pflanzen, die wirklich unter Wasser leben, immer irgendwelche Strukturen, mit denen sie entweder aufschwimmen oder irgendwie innerlich Luft speichern auch. Ja. Und jetzt unter Wasser eben müssen sie aus diesem Wasser noch dieses CO2 irgendwo rausfischen.
Das wird ja wahrscheinlich gelöst sein.
Ist gelöst, ja,
als,
genau.
Was ist das? Kohlensäure?
Ja, ja, genau, quasi. Als Kohlensäure, so wie beim Mineralwasser. Mhm, ja. Und ja, und da müssen sie halt dann auch solche Möglichkeiten finden, dass ja, dass und das dann trotzdem ist. Ja, die haben dann halt eben auch, aber oft, wenn sie dann, also bei es gibt Wasserpflanzen, die unter Wasser leben eigentlich, die aber dann zum Beispiel ihre Blüten über Wasser bilden, weil die dann abhängig sind von irgendwelchen Bestäubern, weil die ja auch sich weiter verbreiten wollen als nur unter Wasser vielleicht, sondern halt auch das, oder vor allem ist es dann die Bestäubung, dass die Pollen vertragen werden und dann bilden sie halt ein Organ oberhalb, ja, über Wasser. Also das, ja, die haben halt auch verschiedene Sachen ausprobiert und was sich gut bewährt hat, das haben sie dann halt beibehalten, ja.
Aber diese Stickstoffdüngung, die die AquarianerInnen machen, ist tatsächlich, weil sie eben
Kohlenstoff, ja.
Diese Kohlenstoffdüngung, genau, dieses blubbernde CO2-Flasche, ja, die man dabei hat, die braucht man. Es wird schon wahrscheinlich eben als Kohlensäure, wird schon Kohlendioxid rein diffundieren oder
ja,
rein.
Ja, genau, aber das geht halt sehr langsam. Wenn langsam. Das jetzt richtig so ein Fließgewässer ist oder ein Bach, dann wird da ja immer wieder Luft eingearbeitet, ja, quasi in das Wasser. Aber wenn Wasser also länger steht oder eben sich wenig bewegt, dann ja, ist wenig Gasaustausch da. Und dann ist es natürlich so ein CO2-Begasung einfach als Düngung, damit da genug CO2 da ist für die Photosynthese, sicher sinnvoll.
Verstehe. Wenn ich möchte, dass also unter Wasser in meinem Paludarium auch was wächst, dann muss ich mich irgendwie darum kümmern, dass CO2 da ist. Und das kann eben durch plätschernde Wasserfälle durchaus passieren, ja, sodass ein Eintrag ist.
Genau, genau.
Alles klar. Danke, dann ist das einmal gelöst. Und Moose gibt es eben unter Wasser, über Wasser?
Ja, also die meisten Bewohner sind schon jetzt an Land, also Landbewohner sozusagen. Aber es gibt auch Spezialformen, ja, die eben unter Wasser auch sein können oder über Wasser. Also wirklich so an der Grenze dann Algen sind noch die meisten unter Wasser, gibt es aber ein paar auch schon an der Luft oder ja, Algen an Baumrinden zum Beispiel oder so in sehr feuchten Gegenden, aber die Moose sind dann hauptsächlich eben ja schon an Land.
Und wenn sich Algen dann mit Pilzen zusammentun, dann gibt es die Flechten wiederum.
Richtig.
Und die sind wieder außerhalb.
Ja, also da, das ist eine echte Symbiose und da, ja, passiert auch gerade noch sehr viel Forschung. Flechten lassen sich zum Beispiel sehr schlecht züchten. Oft weiß man nicht, die Algen schauen ganz anders aus, wenn sie in der Symbiose als Flechte vorkommen, als wenn sie alleine sind. Nicht alle Algen lassen sich in die Symbiose mit einem Pilz zwingen, dass sie eine Flechte werden oder kaum welche eigentlich. Also da, ja, muss man auch schauen, der Pilz in der Symbiose produziert sehr viele sogenannte sekundäre Metabolite. Das sind Substanzen, die teilweise sehr giftig sein können, die Farbstoffe sind, die aber auch sehr antibiotische Wirkung haben können. Und mit diesen Stoffen unterdrückt er die Alge sozusagen ein bisschen, benutzt sie aber trotzdem, dass sie Photosynthese betreibt und ja, Zucker produziert. Also das ist schon sehr, sehr spannend, ja. Aber eben die Flechten, ja, die sind, ich wüsste jetzt nicht, ob es auch Flechten gibt, die unter Wasser vorkommen, das weiß ich nicht, aber die haben ja eigentlich auch wenig, also Wurzeln eigentlich nicht, ne? Die haben so irgendwie Befestigungsmöglichkeit, dass sie irgendwo von Bäumen runterhängen oder sich an Steinen festkrallen oder da ganz, ja, ganz flach am Stein dahin wachsen und sich da dran setzen können. Aber die sind ja dann dadurch auch ganz stark von der Feuchtigkeit der Umgebung abhängig.
Und die Nährstoffe aus der Luft, was
genau
so vorbeikommt.
Genau, genau. Nährstoffe und Schadstoffe. Ja. Also die sind halt auch durchaus auch Zeiger für gute Luftqualität oder so. Das weiß man ja eh, wenn man dann durch so einen Wald geht mit lauter Bartflechten und zeigt das, okay, da ist viel Feuchtigkeit einerseits, aber auch die Luftqualität passt. Ne.
Wenn man Pilze hat im Paludarium, Terrarium, das, glaube ich, ist nicht so gut, da stimmt irgendwas nicht und da holt man sich dann Asseln. Na, nicht Asseln? Nein, die Springschwänze sind es, ja, die man sich holt. Ich meine, da denke ich immer schwer darüber nach, ob das nicht eigentlich dann nur das Symptom reparieren ist. Aber was heißt schon Symptom reparieren? Das ist halt einfach ein Gleichgewicht aus vielen verschiedenen Substanzen und Lebensformen. Und ich glaube, gerade bei diesen mikrobiologischen, also wenn es um Bakterien geht oder wer sich durchsetzt, gewinnt. Und,
genau.
Und ja.
Richtig, also
Gleichgewichte.
Genau, so ist es. Also die Pilze, die sind ja auch überall in der Erde sowieso auch, aber viele auch also so als Symbiose oder in enger Zusammenarbeit. Ja. Die Pilze jetzt können halt sehr schnell wachsen und gerade in solchen Paludarien könnte ich mir das gut vorstellen. Also ich habe leider zu Hause selber keins, aber dass die halt dann auch sehr schnell gut in diesem feuchten Klima zurechtkommen und dass die halt auch leicht überhand nehmen. Mhm. Und das sind ja dann nicht die Pilze, die man gerne möchte, dass die das richtige Schwammerl bilden, sondern das sind irgendwelche, die eher ja, so schimmelpilzartig eher ausschauen. Und die, einfach weil sie schnell wachsen, können natürlich dann das Gleichgewicht auch schnell zum Kippen bringen, denke ich mal. In der Natur aber ist es ja so, dass eben Flechten und Moose und so Mechanismen haben, damit die ja nicht die Zellen total überwuchern und so, also oder die Moose alle ausrotten. Das heißt, in der Natur kommen die schon in einem Gleichgewicht vor und da ja, braucht man sich normalerweise keine Sorgen machen. Ja.
Das ist wahrscheinlich die Temperatur auch dazu. Also kalt, kühl und feucht ist wahrscheinlich für Pilze mehr geeignet. Wie ich war mal im wie heißt dieser Fluss Richtung Mariazell von St. Pölten weg? Wo die Mariazeller Bahn fährt. Und dort gibt's einen Champignon-Züchter und der hat mir seine Champignon-Anlage gezeigt. Mhm. Es ist märchenhaft, da ist es ganz dunkel, dann gibt's Licht, das er einschalten kann und dann sind wir so im Wald. Und er regelt dann das über CO2, werden die dann anfangen, so richtig nach oben zu gehen, also aus der Erde raus. Aber das ist auch ein ziemlicher Hit.
Ja,
diese Grenze zwischen in der Erde sein und rausgehen als Pilz und das durch CO2 starten und wahrnehmen.
Toll.
Ja. Also wir haben ja doch im Wohnzimmer zu Hause einen Lebensraum, der eher für Mensch und Hund geeignet ist und jetzt ein wenig einlädt, Pflanzen und Wasser da ein bisschen mitzumachen, Pilze eh nicht, also dank der Springschwänze. Mhm. Und das höchste lebende Tier ist, also das höchste, wahrscheinlich in der Evolution höchststehende, ist eben die Schnecke. Und das ist aufregend genug.
Ja.
Also das ist schon weit über dem, was man irgendwie verstehen kann.
Ja.
Weil da fangen solche Dinge an, eine Schnecke, wie vermehrt sich die, kann auch alleine sich vermehren, aber dann sind nur wenige Prozent, das sagt die Literatur, der Nachkommen irgendwie funktionieren, aber wenn sie eine zweite hat, dann geht's eben diese sexuelle Vermehrung, dann sind es wieder Zwitter, also wieder irgendwie, ja. Und tatsächlich gibt es jetzt viele, viele kleine Schnecken im Wasser.
Jetzt sind schon welche.
Aber jetzt müssen wir langsam an einen Räuber denken, weil wenn die Schnecken zu viel werden, da hat mir aber der Stefan von Liquid Nature erzählt, du brauchst nicht unbedingt einen Räuber, die fressen sich selbst, also jetzt weiß ich nicht bei Schnecken, aber zumindest wenn Garnelen zu viele werden, dann fütterst du einfach weniger und dann fressen die Kinder und das ist auch wiederum ein Mechanismus, wie das Ganze weniger wird.
Ja, also bei Schnecken, das weiß ich jetzt nicht so ganz genau, wie man denen wieder Herr wird, wenn da zu viele sind.
Es gibt eine Raubschnecke scheinbar und es gibt Kugelfische, aber die sind halt sehr exotisch und weit her. Wenn man sie wieder zurückbringt ins Machfeld, wo sie her ist, wäre eine Möglichkeit, wenn man sicher ist, dass man nicht irgendwas anderes dabei hat.
Mhm.
Also eher nicht von der Biodiversität, also nichts mehr rausbringen. Sag, wie war das bei dir eigentlich? Du hast auch einmal eine…
meine Aquarienerfahrung hat sich eigentlich mit Kaulquappen auseinandergesetzt im Wesentlichen. Und ich habe die immer so, also immer schon als Kind habe ich die immer schon so schön gefunden und… Ja, also immer wieder mal dann in so einem kleinen Mini-Aquarium halt Kaulquappen gesammelt und
aus den Eiern praktisch, die du in einem Tümpel
ja, oder schon genau, weil es mich auch immer interessiert hat, ob das dann Unken werden oder ob das Frösche werden oder ob das Kröten werden. Das war eigentlich meine ursprüngliche Intention. Aber ich finde halt auch Kaulquappen irgendwie so cool und habe das immer so schön gefunden, wenn dann eben die so ihre Beinchen bekommen und so.
Ja, und der Schwanz dann sich zurückbildet.
Ja, genau. Aber eben leider meistens war ich dann ein bisschen zu spät dran. Also sie hatten dann so ein schwimmendes Rindestück noch drinnen und auf dem sind sie dann an Land gekrochen quasi. Ja, aber dann, ja, zum Aussetzen ist meistens irgendwie nicht mehr gekommen, weil dann oft, das ist im Garten draußen gestanden, dieses arme Aquarium, und ich glaube, es haben irgendwelche Krähen oder so letztendlich die armen kleinen Fröschchen dann erwischt. Mhm.
Gut, die Krähen wird es nicht gestört haben.
Nein, eh. Aber um die Frösche und die Kaulquappen hat es mir ein bisschen leid getan. Ja.
Aber das war schon, ich kenne das auch, sehr faszinierend, diese Entwicklung zu sehen von der Kaulquappe, die ja per se gut ausschaut, finde ich. Also,
ja, und sie dann schon so dick werden und so torkeln, wenn sie schwimmen, das habe ich super gefunden immer.
Und dann zu eben Fröschen, Unken und Kröten werden. Ich meine, eigentlich ist es ja, was die Moose in der Botanik sind die Kaulquappen dann ja eigentlich die Frösche in der Zoologie.
Ja, ein bisschen schon so, ja. Wenn du jetzt so sagst, wenn man so überlegt, ja. Ein
bisschen die kommen aus dem Wasser raus und gehen dann ans Land und sind aber doch immer an dieser Grenze.
Ja, das stimmt, ja, genau. Ja, aber also, da gibt es schon noch viel auch zu erforschen, vor allem eben wie… Also wenn einzellige, so eine Zelle, eine trockene Spore bildet, dann ist das ganz was anderes, als wenn eben mehrzellige Blättchen austrocknen, weil da ja ganz andere auch physikalische Grenzen sind und Limitierungen, weil wenn eine austrocknet, was passiert dann mit den Nachbarzellen und so? Also das interessiert mich schon dann, wie da eben die Wandstruktur, wie fest ist die, wie flexibel ist die und was passiert mit dem Zellinneren, wo ja eigentlich dieser ganze Metabolismus stattfindet, der ja eben dann reduziert wird, wenn es ganz austrocknet oder eben wieder anläuft, wenn es wieder feucht wird. Und das geht ja oft relativ schnell. Also ja, ich habe gerade ein paar Masters, die da dran arbeiten, um zu schauen, ja, was können wir da sehen, mit welchen Methoden können wir das am besten analysieren. Und
warum macht man das?
Naja, mich interessiert es einfach aufgrund der Grundlagenforschung einfach. Und ja, also wenn man natürlich einen Schritt weiter denkt, wir haben jetzt durch verschiedene Klimaeinflüsse einerseits teilweise sehr feuchte Phasen, wo es wirklich viel und vielleicht fast zu viel regnet, was dann für die Pflanzen schwierig ist, eben weil dann steht das Wasser im Boden, dann gibt es dort zu wenig Durchlüftung und dann ist das schlecht für die Wurzeln, dann kommt es zu Fäulnis und Bakterien, die diese Wurzeln dann anfressen. Und auf der anderen Seite haben wir sehr trockene Phasen, oft lange trockene Phasen. Und ja, es wäre einfach gut zu wissen, denke ich mal, auf der Zellebene, eben, wie flexibel sind die Zellwände, wie arbeiten die im Zellverband, wenn das austrocknet, das kann man dann auf höhere Pflanzen auch vielleicht dann irgendwie umlegen.
Und wenn man davon ausgeht,
nicht so viel wissen.
Wenn man davon ausgeht, dass Kohlenstoffdioxid ja auch stark in Verbindung steht, wie viel wird im Boden gespeichert und wer speichert eigentlich im Boden? Und wenn das abhängig ist von der Feuchtigkeit, je nachdem, welcher Mikrobiom dann dort ist. Und
genau.
Na hallo, und das hängt alles zusammen wie Sau.
Ja. Naja, eben. Also das ist schon, ich finde, das ist schon sehr, sehr spannend.
Aber und kommt man da jemals auf einen…
Ja, also das ist ja auch das Schöne irgendwie, ja, dass man je mehr man irgendwo in eine Richtung reinschaut und sich vertieft, desto mehr neue Fragen kommen dann auch. Also auch bei Blättern, die ja von Laubbäumen zum Beispiel abfallen, immer im Herbst. Ja, da werden ja auch, also ja, Pflanzen sind ja extrem sparsam. Es wird ja fast alles recycelt, was nicht irgendwie, was notwendig ist.
Die holen sich das vorm Abwerfen ja noch aus den Blättern zurück.
Genau, aber trotzdem werden die ja dann irgendwann trocken und dann gibt es so Art Sollbruchstellen, wo die Blätter wirklich abfallen und auch da, wie so ein Laubblatt ist viel komplexer als das Blättchen von einem Moos. Das hat mehrere Schichten und jede Schicht hat so seine Funktion. Eben zum Beispiel ist bei den klassischen Laubblättern so, dass die obere Seite, die zur Sonne hinschaut, sehr viele Chloroplasten hat, wo viel Photosynthese stattfinden kann, viel Zucker gebildet werden kann. Und nach unten hin ist das eher luftigeres Gewebe. Da gibt es dann auch diese Spaltöffnungen, dass der Gasaustausch stattfinden kann. Und ja, das sind Schichten, die auch unterschiedliche Restriktionen natürlich haben. Ja. Und was passiert, wenn es eigentlich zu heiß oder zu feucht ist? Dann müssen sich diese Spaltöffnungen schließen. Wenn die schließen, dann ist zu wenig CO2, dann kann der Prozess nicht funktionieren. Dann gibt es auch irgendwie wie ein Verhungern dann, oder Ersticken vielleicht, ist das bessere Wort. Ja, und dann interessiert mich das halt, wie diese Schichten arbeiten und was bewirkt diese mechanische, diese mechanische Veränderung dann eigentlich auch.
Und mit welchen Methoden kriegt man die Antworten auf seine Fragen?
Wir haben wirklich ganz tolle bildgebende Verfahren jetzt heutzutage. Also man kann mit verschiedenen Geräten auf super hoher Auflösung optisch Schnitte durch die Zellen machen.
Aber ein Schnitt ist halt dann auch schon ein Eingriff,
genau.
Ein
starker. Also die Herausforderung, richtig, genau. Aber die Herausforderung ist quasi, so schnell diese Bilder aufzunehmen und gleichzeitig die Pflanzen oder die Zellen austrocknen zu lassen und das sich gleichzeitig das anzuschauen. Ja. Also die zeitliche Komponente und dann eben auch noch diese physiologische, ja, dass man das austrocknet, gleichzeitig anschaut und vielleicht am besten auch noch weiß, bei welchem Feuchtigkeitsgrad der Umgebung passiert dann genau was eigentlich. Mhm. Ja. Also es ist schon komplex. Ja.
Aber zugänglich letztlich.
Ja,
also,
ja.
Also in der Astrophysik, wenn man versucht, die Quantenphysik mit der Relativitätstheorie, da gibt es halt 12 Leute weltweit, keine Ahnung.
Ja.
Kann man schon noch Menschen treffen, mit denen man reden kann?
Absolut. Okay. Ja, ja. Nein. Also das ist, ja. Machbar. Also da gibt es immer jemanden. Und das finde ich auch das Schöne irgendwie an der Wissenschaft auch heute oder in der Zeit, in der wir leben, wo wir so global vernetzt sind. Man kann recht gut, ja, ohne dass man jetzt die ganze Zeit physisch irgendwo hinfahrt, mit Leuten Dinge besprechen, man kann sich austauschen und man kann Spezialisten und Spezialistinnen finden für genau dieses eine oder dieses andere. Und dann ist es schon oft immer spannend und ja, faszinierend, wie man da auch zusammenarbeiten kann. Ja.
Und gerade, glaube ich, in der Botanik, aber eben die Hobbyisten, das Wissen derer, die praktisch entweder ihren Landstrich gut kennen oder ihr Hobby gut kennen, ist natürlich ein weiter Weg, der verbunden werden muss, aber ich glaube, schon interessant.
Absolut, und ich habe wirklich große Hochachtung vor all jenen, weil teilweise kennen die sich ja in ihrem Bereich besser aus als ich. Ja? Also da zum Beispiel gibt es eine ganz tolle Community von Leuten, die über fleischfressende Pflanzen arbeiten und sich da interessieren und die bis ins Detail die einzelnen Unterschiede dieser Arten kennen. Also da bin ich nicht so die Spezialistin für
das. Aber wo würdest du den Unterschied sehen? Also oder die Stärke auf den beiden Seiten? Also oder auch die Verbindung?
Naja, an der Uni oder im wissenschaftlichen Bereich haben wir halt auch bis zu einem gewissen Grad vielleicht die Verpflichtung, das, was wir erfahren, halt auch öffentlich zu machen und in Form von Publikationen natürlich einer internationalen Community zugänglich zu machen. Dieses Wissen, das solche Gesellschaften oder auch solche, sagen wir mal, Hobbyleute haben, das ist ja großartig, aber da gibt es die können sich natürlich auch in Vereinen und so organisieren, aber diese Verpflichtung, das rauszutragen und sich auszutauschen, quasi wie es in der Wissenschaft ja eigentlich fast gefordert wird, das ist vielleicht ein bisschen so ein Unterschied. Aber von der fachlichen Qualifikation würde ich da überhaupt keinen Unterschied machen.
Das ist sehr interessant, was du da sagst. Es ist wirklich sehr interessant. Die Aquarianer, die Geschäfte haben, also ihre Sachen und letztlich auch ihr Wissen verkaufen, sagen dann, sie werben sich gegenseitig die Mitarbeiter nicht ab, weil es nützt ihnen alle, wenn es diese Geschäfte gibt, weil das Hobby dann weiter sich trägt.
Genau,
ja?
Genau. Und ich meine, das ist vielleicht auch was, was eben an der Uni, ja, wenn wir, es gibt halt auch viele andere Dinge, um die wir uns kümmern und so wirklich nur sich dieser Sache zu widmen oder so, das fällt dann ja mir auch manchmal schwer. Ja. Also ich selbst im Labor bin ich wenig, das machen eher meine Masters oder meine PhDs. Ich leite sie an natürlich, aber ja, es gibt einfach viel andere Dinge, die dann halt auch noch notwendig sind, die Lehre und so. Aber wenn man halt natürlich täglich sein Paludarium oder sein Aquarium oder seine Pflanzen da anschaut, dann hat man da einen ganz einen anderen Zugang, ja.
Wie, du bist ja Professorin, oder? Mhm. Und du bist auch zuständig in der praktisch, wie man ein Programm für Studierende zusammenstellt. Also, wie sagt man da richtig? Your Vice Dean of
Vizedekanin.
Vizedekanin für Lehre, genau. Nimmst du da die Studierenden wahr, woher die ihre Liebe haben oder ihr Interesse zu dem Thema, den Themen?
Ja, schon.
Und wie ändert sich das? Hat sich das geändert? Ist das das Gleiche wie bei dir?
Nein, das glaube ich nicht. Also, ich denke, die sind schon einfach auch aufgrund ihrer, also die suchen sich ja das Studium freiwillig aus.
Ja.
Und also die haben ein ganz breites Interesse an ganz vielen verschiedenen ökologischen Fragestellungen. Aber die tauschen sich auch aus, so Sauerteige oder die gegenseitig irgendwelche Zimmerpflanzen oder ja, züchten das eine oder das andere. Also ich finde schon, die sind sehr interessiert. Ja. Die gehen schon mit offenen Augen durch die Natur und sehen, was es da gibt. Und je mehr man dann natürlich dann auch an Basissachen weiß, desto spannender ist es. Also wenn ich dann weiß, dieser Baum ist eine Birke und dieser Baum ist eine Esche, dann macht es ja einen Unterschied, weil ja, dann kann ich schauen, sind da lauter Eschen oder sind da auch andere und welche sind die anderen? Wenn man das ein bisschen ansprechen kann, wenn man das ein bisschen beschreiben kann, wenn man eben nicht nur das Grüne sieht, sondern halt auch, das sind Moose, das sind Samenpflanzen, die sind jetzt trocken, weil die haben eine Strategie, dass sie überwintern, indem sie Samen bilden. Die kommen jetzt wieder raus, die haben eine Strategie, weil sie Wurzeln bilden und also je mehr man weiß und je mehr man diese Zusammenhänge halt auch kennt, desto mehr interessiert man sich vielleicht dann auch, ja. Also ich erlebe die jungen Leute schon sehr interessiert und gerade die, also die bei mir in Kursen sind, da müssen halt dann ein bisschen weniger sein, ja, wenn das gar zu viele verschiedene sind, also die Massen der Studierenden, da tut man sich ein bisschen schwer, aber ich rede immer gern mit denen, ich frage sie immer, was ihr Interesse ist und ja, das finde ich schon sehr spannend. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, die Studierenden heute arbeiten eigentlich alle nebenbei. Also es gibt wenige, die Vollzeit studieren und nichts nebenbei arbeiten. Und sie sind auch sehr zielstrebig. Also sie wollen... Also,
welche Bedingungen gibt es für welchen Exchange, also Schein?
Ja, genau das, aber eben, also es ist jetzt nicht so, ja, jetzt mache ich noch den Kurs, weil er mich total interessiert oder ich mache noch den Kurs oder ich gehe da unbedingt noch in diese Vorlesung. Da gibt es so Module im Rahmen vom Studium und wenn man genügend ECTS-Punkte gesammelt hat für ein Modul, dann ist es fertig und abgehakt, dann geht man zum nächsten Modul. Man bleibt nicht in dem Modul, obwohl es noch andere Sachen zur Wahl gäbe, die auch vielleicht interessiert, also spannend sind oder ja, für die man sich interessiert, weil ja, da schaut man lieber, dass man gut und schnell vorankommt.
Naja, das hat man ihnen ja beigebracht, nicht?
Natürlich.
Also wir unterrichten am Abendgymnasium und so, wir schauen ja schon, dass die Leute die Sachen erfüllen, die wir mit ihnen vorhaben.
Ja, genau.
Und die Freiheit dann zu gestalten hat man dann, wenn man keine Sorgen mehr hat.
So ist es. Ne? Ganz richtig, ja. Also das sehe ich schon, es gibt also wirklich sehr zielstrebige Leute da, die ja, die sehr interessiert sind, aber die schon genau wissen, warum sie das machen und
aber die dann vielleicht auch zu früh rausgehen aus der Thematik.
Ja, ich weiß nicht.
Oder halt woanders hinwollen vielleicht.
Wie meinst du, zu früh rausgehen?
Ja, dass sie eben nicht sich in diesem Gebiet länger herumtreiben als notwendig.
Ja, also ich glaube, es gibt viele, die schon mit einem recht konkreten, mit einer sehr konkreten Vorstellung eigentlich irgendwo reingehen. Und die verfolgen sie halt dann schon auch sehr stark. Also dadurch, wenn sie sich entschieden haben, sie werden, keine Ahnung, Ökologe oder Zellbiologe oder, keine Ahnung, Molekularbiologin, dann verfolgen sie dieses Ziel sehr, sehr stark. Selbst wenn dann ihnen ein Botanikkurs besser gefallen würde, jetzt wenn wir bei Biologie bleiben, würden sie trotzdem wahrscheinlich mehr die Richtung weitergehen, die sie vorgehabt haben, was super ist.
Aber was ist denn Argument, warum sie es anders machen sollten?
Nein, ist kein.
Eh nicht.
Nein.
Okay.
Nein, also, nicht. Also das war nur vielleicht früher ein bisschen so, ja, dass man gesagt hat, na, man studiert und dann hat man so viel Zeit und dann macht man dieses und jenes und dann schaut man sich mal so um. Das gibt es eigentlich nicht.
Ich glaube, das ist schon
eine romantische Vorstellung von Uni.
Vielleicht ist es was du und vielleicht ich auch noch irgendwie in Erinnerung haben von unserem Studium, weil ich habe Geografie mal dazu inskribiert, weil ich die Exkursionen geliebt habe. Wir sind ins Baltikum gefahren und immer, das sind jetzt meine Ressourcen. Ich war jetzt auch ins Baltikum, mache eine Radiosendung über die baltischen Wälder, weil ich es kennengelernt habe. Ich habe Karten gezeichnet. Ja, ich habe auch mein Semester Russisch inskribiert und nicht weitergemacht, aber es war interessant, ja.
Genau. Also das meine ich,
und
ja.
Auf der anderen Seite, ich habe sicher länger studiert, wie man, wenn man effizient ist, studiert, aber ich finde, das war schon ganz gut. Ich weiß nicht, vielleicht muss man einfach sparen und man muss die Leute, also schon, also wo kommen wir hin, wenn die Leute 20, 30 Semester studieren und dann keinen Abschluss haben.
Und so ist es, ja.
Immer, es gibt einen Freund von mir, der studiert hat, sagt, er würde heute nicht mehr studieren, weil das, was er braucht, das bringt er sich ständig selbst bei. Ja. Und da ist eben dieser Austausch in der Wissenschaft eben interessant, genau, um den Kreis hier zu schließen, dass eben Wissenschaft aufgesetzt ist, dass dieser Austausch stattfindet und bei Hobbyisten es im Kreis dieser Menschen dieses Wissen weitergegeben wird.
Ja, kann.
Sehr wohl, kann, aber nicht unbedingt muss.
Ja, genau.
Aber auch natürlich völlig andere Leute auch ansammelt, also an Menschentypen.
Ja, ja.
Manche, die eben alleine lieber die Sachen machen oder manche, die eben drüber reden.
Ja.
Und auch, ich finde durchaus vom politischen Hintergrund her sind, was weiß ich, wenn man die Landschaft der Aquarianer anschaut, gibt es wahrscheinlich auch von bis.
Ganz sicher.
Und dieses Weitergeben ist aber eine Schlüsselstelle. Weil Weitergeben heißt, sich auch einer Kritik zu stellen, was man inhaltlich tut. Und wenn man das gut aushält, kann man politischer gar nicht mehr in einer bestimmten Richtung aktiv sein, auch wenn man es vielleicht.
Ja. Ja.
Und somit ist halt dann doch, und ich glaube, wir drehen unsere Schleife jetzt langsam zu. Ich sehe übrigens deine Buntnessel, die finde ich so spannend, weil sie eben auch sehr sensibel reagieren auf, wie viel Wasser haben sie.
Ja.
Und wenn sie mal zu wenig haben, dann sinken sie.
Wie jetzt.
Ein bisschen, glaube ich, die freut sich schon, aber stehen dann wieder auf. Ja. Und wenn sie aber dann wirklich zu wenig Wasser hatten, verknuspern die Blätter an manchen Stellen und sind praktisch irreversibel geschädigt.
Ja.
Aber andere schaffen es noch und können wieder aufstehen. Ich glaube, das ist genau an dieser Grenze zwischen Hü und Ho.
Ja, richtig, ganz genau. Also auch da, ja. Also wenn die jetzt so eher lasch da runterhängen.
Die wird wieder.
Ja, die wird wieder. Aber das ist ja schon auch von der Struktur innerhalb der Pflanzenzellen total spannend. Die haben ja im Inneren ein Wasserbläschen. Und wenn dieses Wasserbläschen gefüllt ist, weil man sie genug gegossen hat, dann drückt es die ganzen Zellen so fest aus, dass wie eine, bei einer Luftmatratze die Luft, die dann so wie ein hydrostatisches Skelett entsteht.
Und das ist Wasser oder Wasser mit irgendwas drin?
Naja, es ist Wasser, aber damit das Wasser da reinkommt, braucht es irgendwas, was das Wasser ansaugt. Und da sind meistens irgendwelche Ionen, die dann da drinnen halt eben eine höhere Konzentration haben als, ja, im Blumentopf das Wasser, und dann kann das Wasser eben von der Erde in die Zellen hineingesaugt werden. Einfach osmotisch passiert es dann. Ja? Und eben jetzt schon allein, wenn diese Wasserblase ein bisschen flach ist oder nicht ganz so prall gefüllt ist, dann hängen die Blätter halt schon gleich runter.
Und das Wasser ist auch notwendig für die chemischen Prozesse, quasi dieser Wasserspeicher drinnen? Mhm. Und ist also nicht nur für den osmotischen Druck, sondern auch, weil man Wasser eben braucht für Sachen machen.
Ja, genau.
Auch wieder so ein Puffer
bei praktisch. Und bei der Photosynthese ist auch, also diese CO2-Fixierung, die braucht ja auch Wasser. Ja? Das Wasser ist ganz essentiell, weil aus dem Wasser kommt die Energie letztendlich. Ja? Das Wasser wird, das H2O wird gespaltet in die H-Ionen, also die Wasserstoff-Ionen. Und das Sauerstoff, der Sauerstoff entweicht, das ist eigentlich ein Abfallprodukt. Und diese H+, diese Protonen, die sind ganz wichtig eben, um ein Gefälle aufzubauen auf der einen Seite der Membran und auf der anderen Seite der Membran. Und über dieses Gefälle wird diese ATP-Pumpe angetrieben, die dann letztendlich dieses ATP und diese Energie liefert. Also das hängt schon alles total zusammen und deswegen ist dieses Wasser halt für Pflanzen auch ganz, ganz wichtig.
Und dieser eine Schritt, dass man aus dem Wasser grundsätzlich rausgeht, das fand ich noch ganz interessant. Es war ja das ganze Leben im Wasser. Mhm. Wer hat Grund, an Land zu gehen?
Ja, extrem gute Frage. Keine Ahnung. Ja, vielleicht ist einfach nur vieles ausprobiert worden. Vielleicht gab es auch einfach schon Fluktuationen, also quasi wie eine Art Gezeitenzone, wo eben es manchmal trocken war, manchmal wieder feuchter, einfach aufgrund von Trockenereignissen oder so. Dann sind die Organismen, die gerade an der Grenze waren, ausgetrocknet oder halt trocken gefallen und ja, da war dann ein Evolutionsdruck da, dann probieren wir doch was Neues.
An der Stelle gibt es noch den Lungenfisch, das habe ich jetzt gerade einmal gehört, vom Lungenfischforscher Manfred Schartl aus Attersee, jetzt ist er. Der Lungenfisch hatte eben schon diese Anlagen, aber der ist halt da praktisch in diesen Zonen, die halt mal trocken fallen und so weiter, hatte ja einen Vorteil und der hat aber die Extremitäten schon so wie Säugetiere, also das heißt, das ist so dieser Starter, der nach außen. Ich glaube, von der Physik habe ich nur irgendwo gehört, dass das Ozon dürfte eine Rolle spielen, weil das die ultraviolette Strahlung abhält und das wurde im Wasser super rausgefiltert. Das heißt, man wurde nicht zerstört als Lebensform. Und wenn man aber an Land ist und das Ozon fetzt nur rein, das UV fetzt UV nur rein, lebt man nicht lang. Mhm. Und erst als eben, glaube ich, Sauerstoff kam, aber vor allem auch Ozon damit, ist das Leben an Land sicherer geworden. Ja, also in der Richtung.
Ja, ja. Na, also ich finde das schon auch sehr spannend, aber eben keine Ahnung, warum. Also das ist eine gute Frage, ja. Also was war da quasi der evolutionäre Druck, dass die tatsächlich dann das Land besiedelt haben? Offenbar hat es aber ja eben so gut funktioniert, dass dann ja auch schon diese ganzen Paleo-Wälder und die großen Farne und also das hat sich ja dann da schon toll entwickelt eigentlich, ja.
Ja, aber in Summe ist es wirklich ein unfassbar, also schönes Gebiet aufgrund dieser verschiedenen Ebenen. Also die Evolution, die halt nach bestimmten Randbedingungen abläuft, dann dieses auch eben, wie du auch beschrieben hast, also die Worte, also wenn Studierende dann arbeiten, also dieses die Worte, nämlich einerseits für die verschiedenen Arten, Birke, Esche, aber andererseits auch für die Prozesse. Mhm. Und das beschreibt die Native American Botanikerin, dass sie eben, wenn sie auf die Exkursionen geht mit ihren Studierenden, sie richtig mitkriegt, wie im Laufe ihres Wortschatzes, der sich erweitert, die Gespräche verbessern verändern.
Ja, ja.
Na, das wenn ist ich jetzt, Worte habe, kann ich darüber reden.
Wie mit einer Fremdsprache auch. Ne? Also man muss schon ein paar Begriffe und die Basics irgendwie von dieser speziellen Sprache schon irgendwie dann beherrschen, weil es einfach dann spannender wird. Ja? Und so ist es, wenn man mit den Natives in Kontakt kommt und weil man dann halt immer auch die Dinge besser ansprechen kann. Das ist vielleicht noch eine Herausforderung auch, wenn wir eben so international vernetzt sind und über verschiedene Wissenschaftsgebiete hinweg kooperieren, dass man auch da immer wieder eine gemeinsame Sprache finden muss und dass eine Zelle in der Physik nicht das gleiche ist wie eine Zelle in der Biologie. Und da ja, man sich halt austauschen muss und genügend Geduld aufbringt halt auch, dass man ja da diese Zusammenarbeit und die gemeinsame Sprache auch findet.
Und weil Sprache nicht einfach ist, ich habe damit zugeschaut bei einer Sprachwissenschaftlerin, die mit Volksschulkindern gearbeitet hat und die haben mehrsprachig wandern besprochen, also die Worte, die man da lernt für Gatsch und für Pinsel zum Zeichnen und so, damit die Kinder dann auch mit ihren Eltern und Großeltern reden können. Und die haben da so eine Matrix ausgefüllt, also 12 Wörter in 12 Sprachen. Das hat ewig gedauert und die Kinder sind gesessen und sie haben zusammengetauscht und so. Und dann fragst du nachher, das dauert ja urlang. Sagt sie, ja, Sprache dauert. Ja, ist so. Ja, ja. Das kriegen die mit und genau. So ist es. Und man, es genau. Zahlt sich aus und dann geht alles gut.
Immer.
Aber nicht so. Ja wunderbar. Ich habe schon das Gefühl, ich habe so viel Zeit von dir gekriegt, jetzt zu Studienbeginn, wie niemand kriegen kann. Und ich bin schon so, also ich habe schon, jetzt beginnt mein starkes, schlechtes Gewissen.
Okay.
Danke. Danke auch für dieses schnelle Einbereitschaft zum Erzählen.
Ich finde, es war wirklich, wirklich sehr, sehr spannend und es hat auch mich irgendwie dazu angestoßen, auch nochmal nachzudenken, ja, über diesen Prozess. Und diese Paludarien finde ich auch wirklich extrem spannend, ja, weil das auch schon in der Miniatur dieses kleine Ökosystem darstellt. Und wenn irgendwie ein Faktor zu stark ist, zum Beispiel Pilze oder eben es fällt zu trocken oder ja, irgendeine Art nimmt überhand, ja, vielleicht die Brennnesseln oder irgendwas und es wird völlig überwuchert, dann, ja, dann funktioniert dieses System auch oft leichter nicht mehr. Aber irgendeinen Prozess gibt es dann auch immer und es gibt in der Evolution dann auch immer irgendwelche Arten, die dann doch auch wieder dann davon profitieren. Ja, wir müssen vielleicht manchmal auch ein bisschen unsere anthropogene Sichtweise ändern. Ja, dann sind halt mal die Brennnesseln die Chefs. Ja. Oder ja, manchmal halt auch die Moose und manchmal auch die Pilze und manchmal die Schnecken.
Ja, und so gesehen gibt es ja auch dann keinen Misserfolg. Also auch wenn das in einer Schlammgrube endet, genau. Auch eine Schlammgrube ist voller Leben.
Ja, und man kann es immer wieder neu bepflanzen.
Danke, Ingeborg Lang, und alles Gute für den Start ins neue Semester und vielen Dank für den Zeit und den Inhalt.
Ich habe zu danken, es war wirklich sehr, sehr nett. Danke.
Und das war die physikalische Soiree Nummer 254 und ja, Lothar Bodingbauer verabschiedet sich aus Wien.